Ausführlich. Ein Podcast von Berlin hilft. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Christian Lüder von Berlin hilft. In unserer neuen Folge geht es vor allem um das Asylbewerberleistungsgesetz, kurz Asyl-BLG, wenn wir später genau diese Abkürzung verwenden sollten. Leistungsempfänger nach Asylbewerberleistungsgesetz erhalten bei Bedürftigkeit existenzsichernde Leistungen für Ernährung, Unterkunft und Medizin sowie das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum. Diese Leistungen sind einerseits eingeschränkt, wenn es um die medizinische Versorgung geht, und ansonsten abgesenkt gegenüber dem Bürgergeld. Bei den medizinischen Leistungen geht es darum, dass sie nicht denen der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, sondern letztendlich nur in Notfällen bzw. bei akuten Schmerzzuständen greifen. Im Detail dazu später auch nochmal mehr in dieser Folge. Es gibt bereits eine Podcast-Folge zu dem Thema Asyl-BLG aus dem letzten Jahr, wo wir uns grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt haben, ob, wann, warum und für wen es überhaupt möglich ist, geringere Leistungen zu gewähren, als dies an sich nach dem Bürgergeld, ehemals Hartz IV, oder der Sozialhilfe vorgesehen ist. Denn logischerweise sind Leistungen erst dann existenzsichernd, wenn sie in einer bestimmten Höhe gewährt werden und nicht schon irgendwo darunter. Deshalb müssen diese Absenkungen eigentlich auch genau begründet werden. Und deshalb gibt es auch schon immer einen automatischen Wechsel von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz in die Leistungen des Bürgergeldes, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind oder Zeiträume überschritten werden. Und anders als der Begriff Asylbewerberleistungsgesetz es suggeriert, erhalten nicht nur Asylbewerber, also Menschen im noch laufenden Asylverfahren, Leistungen nach diesem Gesetz, sondern zum Beispiel auch später abgelehnte Asylbewerber, Menschen mit Duldungen beispielsweise oder auch Menschen mit bestimmten Arten von Aufenthaltserlaubnissen. Ein Beispiel hat sich zwar geändert, aber ursprünglich war für die Menschen mit der Aufenthaltserlaubnis nach § 24, also Menschen aus der Ukraine jetzt ganz konkret, waren nur Leistungen nach Asyl-BLG vorgesehen. Das ist dann später geändert worden und angepasst worden auf Leistungen nach Bürgergeld SGB II bzw. SGB XII für die Sozialhilfe. Es betrifft also bei dem Asyl-BLG nicht nur Menschen, bei denen man gesetzgeberisch ja grundsätzlich unterstellt, dass sie nur kurz, was auch immer kurz sein mag, in Deutschland seien, sondern auch Menschen, die länger hier sind. Und auch deshalb gibt es eine zeitliche Limitierung für den Bezug nach Asyl-BLG und danach den Wechsel in die Leistungen nach SGB II bzw. 12, also vor allen Dingen Bürgergeld, die sogenannten Analogleistungen. Nun hat man auf gesetzgeberischer Ebene diesen Zeitraum ein weiteres Mal geändert. Es gilt nun die inzwischen vierte Variante von Zeiträumen. Wir werden das sehr ausführlich darstellen, wie sich das im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat. Warum dies rechtlich mehr als problematisch und verfassungsrechtlich mindestens bedenklich ist, was die politische Begründung dafür war und die Motivation dafür sein soll und was dazu bisher das Bundesverfassungsgericht in einem sehr, sehr wegweisenden Urteil gesagt hat, besprechen wir ausführlich in dieser Folge. Unser Gesprächsgast dazu ist Rechtsanwalt Volker Gerloff. Wir sind heute bei Volker Gerloff. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht in Berlin und seit 2004 auch auf diesen speziellen Gebieten tätig, also vorrangig eben Leistungen nach Hartz IV, Bürgergeld, Sozialhilfe oder eben auch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Er ist auch Mitglied des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht beim Deutschen Anwaltsverein und in der SGB II-Kommission beim Deutschen Sozialgerichtstag und hat Ende 2022 ein Lehrbuch zum Asylbewerberleistungsgesetz veröffentlicht und ist nebenbei auch noch Mitautor anderer Handbücher zum Sozialrecht. Hallo Volker.
Hallo, hallo.
Erstmal ein schönes neues Jahr auch für dich noch. 2024 ist ja noch sehr frisch.
Danke, danke.
Nichtsdestotrotz tut sich schon sehr viel und ein Thema ist, da hatten wir in der letzten Folge miteinander schon drüber gesprochen, das Asylbewerberleistungsgesetz, das jetzt nochmal geändert wird und zwar eigentlich nur in einem Punkt, aber in einem sehr wesentlichen, angehängt an das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz, was Mitte Januar im Bundestag war. Angehängt waren noch diverse andere Rechtsänderungen, auch bei der Beschäftigungsduldung und so weiter, aber eine wesentliche Änderung war dann eigentlich nur in einer Zeile, nenne ich es jetzt mal, indem man einfach
im Asylbewerberleistungsgesetz den Paragraphen 2 ändert und die Bezugsdauer bis zum Wechsel in die sogenannten Analogleistungen nach SGB II oder 12 von im Augenblick 18 Monaten auf 36 Monate verlängert. So viel erstmal als kurze Einführung. Wir hatten über dieses Thema sowohl die Frage, kann man Leistungen für Asylbewerber oder für wen auch immer, sage ich jetzt mal, grundsätzlich absenken, schon mal besprochen in der letzten Folge. Und es ging auch um die Frage, mit welcher Begründung und für welchen Zeitraum kann man eigentlich diesen Analogleistungsbezug verhindern. Stell mir doch bitte einfach noch mal ganz kurz dar, wie deine Haltung jetzt gerade ist zu dieser Änderung von 18 auf 36 Monate. Ist das in irgendeiner Art und Weise auch juristisch nachvollziehbar oder ist das eine rein politische Entscheidung?
Es ist ja immer die Frage, nachvollziehbar. Nachvollziehen kann man so einiges, ne? Auch juristisch. Wenn es schon nicht mehr nachvollziehbar ist, dann wird es kritisch. Aber es geht hier schon in den Bereich, wo man sagen kann, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Also fangen wir von vorne an. Ich, um das vielleicht mal vorweg zu schicken, habe gerade Verfahren anhängig, wo ich gegen die 18 Monate juristisch vorgehe.
Weil zu lang.
Und sage, die sind verfassungswidrig zu lang.
Ja.
Das hat mit vorübergehend und kurzzeitig nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt der Gesetzgeber und sagt, 36 Monate wäre doch eine gute Idee.
Ja.
Das irritiert mich schon mal so grundsätzlich. Warum irritiert mich das? Weil die Begründung vom Gesetzgeber eben so wenig nachvollziehbar ist. Der hat ja auch über die Jahre immer wieder mal gewechselt mit seinen Begründungen. Vielleicht gehen wir mal das Stück zurück und gucken, Wo kommt das eigentlich her und wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich wollte gerade noch mal sagen, es gibt dazu eine Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst vom Bundestag aus dem Dezember letzten Jahres ist es, glaube ich. Und da ist auch diese ganze Historie noch mal aufgeführt. Und das alleine ist schon interessant, weil ursprünglich war dieser Zeitraum, bis man wechselte in die sogenannten Analogleistungen, 12 Monate. Das war 1993 der ursprüngliche Start. Dann hat man das 97 angehoben auf 36 Monate. Und dann 2007 auf 48 Monate. Dann gab es das Urteil vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2012 und daraufhin hat man das Gesetz geändert in 2015 oder 14 war es, glaube ich, auf 15 Monate. Und dann ist es nochmal geändert worden in 2019 und die letzte Änderung war auch komplett kommentarlos von 15 auf 18 Monate.
Genau.
So, das sind die 18 Monate, die im Augenblick gelten. Das mal so als...
So ein bisschen Achterbahnfahrt, ne?
Ja.
Wo man sich fragt, ja, was denn nun?
Ne? Ein bis vier Jahre in kompletter Beliebigkeit.
Genau. Und ich habe mir mal angeguckt, diese Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst. Sie sagen auch immer schön, mit welcher Begründung das jeweils passiert ist. Und ursprünglich, 1993, wurde gesagt, naja, die Betroffenen vom Asylbewerberleistungsgesetz, die halten sich ja eben nur vorübergehend auf. Und während eines solchen vorübergehenden Aufenthalts hat man eben weniger Bedarfe und deshalb sei das völlig unproblematisch. Aber spätestens nach 12 Monaten könne man eben nicht mehr von vorübergehend sprechen. Und vor allem, das fand ich sehr interessant, das wusste ich bisher auch noch gar nicht, hat man damals gesagt, naja, wenn das Asylverfahren schon 12 Monate dauert, dann ist ja überhaupt nicht absehbar, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es nicht mehr gerechtfertigt, gekürzte Leistungen zu gewähren. Das hat man 1993 gesagt. Dann 97, als die Erhöhung auf 36 Monate kam, gab es überhaupt keine Begründung. Das war so ein politischer Kompromiss. Ursprünglich wollte man auf 24 Monate erhöhen. Und dann hat man es aber offenbar für irgendwas anderes eingetauscht und ist auf 36 Monate raufgegangen. Also da gibt es überhaupt keine Begründung dafür. Grob hat man es ursprünglich irgendwie an die Dauer des Asylverfahrens koppeln wollen. Das hatte dann damit aber nichts mehr zu tun. Die 48 Monate waren interessanterweise an die Arbeit geknüpft. Da hat man gesagt, man will durch diese lange Zeit der niedrigen Leistungen die Leute motivieren, arbeiten zu gehen. Was auch ein bisschen absurd ist, wenn man die damaligen Regelungen zum Zugang zum Arbeitsmarkt kennt.
Ja.
Die durften nämlich einfach nicht arbeiten. Und gleichzeitig sollten sie durch niedrige Leistungen motiviert werden. Also es macht so oder so alles wenig Sinn. Die 15 Monate, die dann 2015 gekommen sind, da hat man gesagt, wir koppeln das an die Dauer des Asylverfahrens. Die haben damals so 12 Monate gedauert. Und dann hat man noch einen Aufschlag von 3 Monaten gemacht, das waren dann die 15 Monate. Und die 18 Monate, wie du schon gesagt hast, gab es überhaupt keine Begründung. Da steht dann irgendwas drin, ja, wir koppeln das an die Dauer der Unterbringung in der Aufnahmeeinrichtung. Weil da wurde das Gesetz geändert und wurde gesagt, die Regeldauer in der Aufnahmeeinrichtung soll 18 Monate sein. Jeder, der sich mit Geflüchteten auskennt, weiß, das ist extrem unterschiedlich. Der eine ist nur 2 Wochen in der Aufnahmeeinrichtung, der andere ist da 10 Jahre, mal die Extreme zu nennen. Also wenn der Gesetzgeber das daran knüpfen wollte, warum schreibt er dann nicht rein, für die Dauer in der Aufnahmeeinrichtung gibt es gekürzte Leistung? Also es macht hinten und vorne keinen Sinn. Und die jetzige Begründung, warum man auf 36 Monate hochgehen will, ist eben auch wieder schwer nachvollziehbar. Da wird irgendwas zusammenkonstruiert mit der Dauer des Asylverfahrens.
Ja.
2015 hat man an die Dauer des Asylverfahrens beim Bundesamt angeknüpft, Gerichtsverfahren und so hat man außen vor gelassen, weil das betrifft eh nicht so viele und das passt einfach nicht. Und jetzt merkt man, finde ich jedenfalls ganz deutlich bei der Gesetzesbegründung, da hat man vom Ergebnis her argumentiert. Man will bei 36 Monaten rauskommen und muss jetzt irgendwas finden, was so aussieht wie eine sachliche Begründung. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Dann haben sie jetzt eben die Gerichtsverfahren mit reingenommen und haben gesagt, gut, die Asylverfahren dauern 7 Monate, das ist uns ein bisschen wenig. Also gucken wir mal, ja, wenn sich noch ein Gerichtsverfahren anschließt, die dauern im Schnitt auch noch mal so 21, 22 Monate. Also machen wir 7 plus 21 plus noch einen Aufschlag, zack, haben wir 36 Monate. Also das ist ja keine seriöse Gesetzgebung mehr, muss man ganz klar sagen.
Ja, die Befürchtung habe ich irgendwie innerlich auch. Und da hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Das Thema der Dauer der Gerichtsverfahren ist ja in zweierlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist es ja den Betroffenen nicht anzulasten, wie lange Gerichtsverfahren irgendwie dauern könnten. Sprich, wenn die Justiz aus irgendwelchen Gründen, welche es auch immer sein mögen, überlastet ist, dann kann man ja eigentlich den Betroffenen das nicht sozusagen beschwerend anhängen oder anheften. Und das zweite Problem, was ich sehe, das wissen wir ja auch seit dem letzten Jahr, weil das da mehrfach ermittelt und kommuniziert wurde, die Dauer der Gerichtsverfahren im Bereich Asylrecht ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also das geht von ungefähr 7 Monaten, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Rheinland-Pfalz, bis hin zu 48 Monaten oder 46 in Brandenburg. Das ist die Spanne. So, jetzt ist das Mittel daraus irgendwas in den 20er Monaten und das, was man jetzt in der Gesetzesbegründung dazu jetzt rechnerisch ansetzt, aber man könnte ja eigentlich auch sagen, es dürften nur 7 Monate sein, nämlich das, was in Rheinland-Pfalz gebraucht wird, weil offensichtlich ist es ja in 7 Monaten zu schaffen und wenn Brandenburg als Beispiel dazu nicht in der Lage ist, dann kann das ja nicht ein Nachteil für die Betroffenen sein.
Ja, einmal das und dann vielleicht noch 2 andere Gründe. Zum einen finde ich es eben als Jurist schwierig, Dauer von gerichtlichen Verfahren dann leistungsrechtlich zu bewerten, weil da natürlich immer die ganz konkrete Gefahr besteht, zu sagen, ja Leute, wenn ihr Gerichtsverfahren in Anspruch nehmt, dann kriegt ihr eben weniger Geld.
Ja.
Also da wird auch an den Zugang zum Recht gekratzt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass ja nicht jeder klagt. Also warum soll denn der oder diejenige mit bestraft werden, die jetzt eben nach 6 Monaten das Asylverfahren schon fertig hat, aber in diesem Leistungsbezug hängen bleibt. Und zum Dritten ist es ja eben auch so, über die Jahre sind ja so viele Leute ins Asyl-BLG reingekommen. Das sind ja eben nicht nur die, die im Asylverfahren sind, aber es wird immer nur an das Asylverfahren angeknüpft. Es sind ja aber auch Leute mit einer Aufenthaltserlaubnis im Asyl-BLG. Warum sollen die denn 36 Monate warten müssen? Also diese Pauschalen funktionieren einfach nicht. Wenn ich so einen stark differenzierten Betroffenkreis habe, dann kann ich aus meiner Sicht nicht so pauschal rangehen und sagen, hier irgendwie was 7 mal 22, so Durchschnitt, irgendwie wird schon passen, lasst mich doch alle in Ruhe.
Ja.
Das ist nicht seriös und konkret gesprochen eben zu unbestimmt, viel zu wenig verfassungsrechtliche Erwägungen, viel zu wenig Bedarfsbezug.
Es gibt ja nun dieses berühmt-berüchtigte Urteil von 2012 vom Bundesverfassungsgericht, was auch der Gesetzgeber jetzt ja in der Gesetzesbegründung für diese Erhöhung auf 36 Monate auch mit erwähnt. Ob er es jetzt beachtet, ist jetzt gleich meine nächste Frage. Aber ich will noch mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. In den grundsätzlichen Leitlinien dieses Urteils heißt es doch vom Bundesverfassungsgericht, also wir haben ein definiertes Minimum des also eine Existenzminimumssicherung, die der Staat leisten muss und im Grunde komplett erstmal für alle Menschen. Völlig egal, welche Staatsbürgerschaft und welche Aufenthaltsdauer sie haben. So, das ist eigentlich so das, was über allem schwebt.
Genau.
Als zweites wird dann gesagt, okay, lieber Staat, wenn du jetzt politisch gestalten willst und zum Beispiel sagst, für Ausländer, die sich nur kurzzeitig in Deutschland aufhalten, gibt es abgesenkte Leistungen, dann musst du genau ermitteln und begründen, warum die Menschen in dieser Situation weniger oder jedenfalls einen anderen Leistungsbedarf haben als normale Menschen, nenne ich es jetzt mal. Und daraus leitet sich ja auch also zum einen ab, ob man überhaupt Leistungen nach Asyl-BLG, die eher abgesenkt sind, gewähren dürfte oder nicht gleich ins Hartz-IV-Bürgergeldsystem gehen müsste. Und auf der anderen Seite ist ja dieser kurzfristige vorübergehende Aufenthalt der Anknüpfungspunkt für diese 15, 36, 48, 18, 15, 36 Monate.
Ja. Im Grunde ist, glaube ich, das, was der Gesetzgeber macht, ob er es aus Naivität, Inkompetenz oder Bösartigkeit macht, wissen wir nicht. Wäre alles nicht so schön,
ja.
Aber was anderes gibt es eigentlich nicht. Denn die scheinen zu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat 2012 gesagt, all diese schönen Grundsätze, die du gerade auch zusammengefasst hast. Und damals war die Wartezeit ja 48 Monate und hat das BFERFG gesagt, also 48 Monate sind jedenfalls zu lang.
Ja.
Und deshalb sagt der Gesetzgeber jetzt, nur 36 ist ja weniger als 48. Also sind wir ja im grünen Bereich, denn BFERFG hat ja nur gesagt, 48 Monate ist zu lang. Nur das ist eben falsch. Und das kann man eigentlich auch sehen, wenn man die Entscheidung richtig liest, finde ich. Denn da steht eben drin, jedenfalls 48 Monate sind zu lang.
Ja.
Deshalb müssen wir, Bundesverfassungsgericht, uns gar nicht mit weiteren Fragen beschäftigen. Denn das Bundesverfassungsgericht entscheidet eben immer nur den Fall, den es gerade hat.
Klar.
Das heißt aber noch lange nicht, dass 36 Monate jetzt plötzlich kurzfristig oder vorübergehend sind. Denn die Idee dahinter, weil ich jetzt immer kurzfristig vorübergehend sage, ist, dass der Gesetzgeber sagt, die Betroffenen haben geringere Bedarfe als Menschen im Bürgergeld oder im Sozialhilfebezug, weil sie sich ja nur vorübergehend hier aufhalten.
Ja.
Die wissen ja noch gar nicht, ob sie dauerhaft hier bleiben können und aus irgendwelchen Gründen hat man dann weniger Bedarfe. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum eigentlich. Und da sage ich halt heute schon, 18 Monate sind doch nicht kurzfristig oder vorübergehend. 18 Monate sind eine verdammt lange Zeit. Das hat nichts mehr mit kurzfristig oder vorübergehend zu tun.
Mhm.
Wir haben im Sozialrecht eigentlich immer die Abgrenzung vorübergehend dauerhaft bei 6 Monaten. Das ist so die gängige Abgrenzung.
Ja.
Da kann ich auch mitgehen. Aufenthaltsrechtlich könnte man sogar sagen, 3 Monate. Sind die Grenze, denn für einen kurzzeitigen, vorübergehenden Aufenthalt brauche ich ein Schengen-Visum bis 30 Tage.
90.
Bis 90 Tage, Entschuldigung. Ja,
das sind die 3 Monate, genau.
Wenn ich 91 Tage oder länger bleiben will, dann ist das per Definition ein Daueraufenthalt.
Ja.
Und dafür brauche ich ein sogenanntes nationales Visum. Also da kann ich sogar gut argumentieren, es gibt eine Wertentscheidung, was kurzfristig und was dauerhaft ist. Und das scheidet sich bei 90 Tagen. Deshalb halte ich, wie gesagt, die 18 Monate schon für zu lang. Es gibt auch eine ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts für EU-Bürger, wo sie sagen, jedenfalls nach 6 Monaten Aufenthalt findet eine Verfestigung in dem Sinne statt, dass man dann volle Bedarfe hat. Und das ist aus meiner Sicht übertragbar, weil das betrifft EU-Bürger, die materiell hier nicht aufenthaltsberechtigt sind.
Ja, es gibt ja noch einen anderen großen Satz, der auch ständig zitiert wird aus diesem 2012er Urteil. Das ist eben diese Geschichte, dass migrationspolitische Erwägungen keinen Einfluss auf die Leistungen haben dürfen. Original heißt es dort, migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische oder soziokulturelle Existenz Existenzminimum rechtfertigen. Die in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Das ist ja, glaube ich, deutlich. Jetzt stelle ich mir folgende Frage. Man hat ja nicht irgendwie jetzt die letzten zwei Jahre darüber diskutiert, ob man den Leistungsbezug von 18 auf 36 Monate oder irgendwas Längeres jedenfalls als 18 erhöhen möchte, sondern, also das war ja überhaupt kein Thema, sondern vielmehr ist das ja ein Ausfluss der letzten Bund-Länder-Ministerpräsidentenkonferenz von Anfang November 2023, wo ein ganzer Strauß von Dingen besprochen wurde, was man alles jetzt irgendwie aufenthalts- und asylrechtlich machen müsste, um die sogenannte irreguläre Migration zu bekämpfen. Da wird schwadroniert über die Außengrenzenregelungen in der EU bis hin zu Abschiebungen und so weiter. Und ein Teil ist auch diese Verlängerung auf 36 Monate. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn in dem Beschluss vom 6. November dort steht, der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind der Auffassung, dass die Anreize für eine Sekundärmigration innerhalb Europas nach Deutschland gesenkt werden müssen. Punkt. Deshalb 18 auf 36 ja. Monate. Dann ist ja eigentlich alles, was da jetzt in der Gesetzesbegründung steht, komplette Makulatur, weil das ist ja nicht der Grund für die Änderung.
Genau, das ist der eigentliche Grund. Und deshalb liest sich das ja auch so holprig. Man fragt sich, wer hat das geschrieben und was hat der genommen? Es macht ja eben aus den genannten Gründen keinen Sinn, aber dahinter steckt natürlich diese Erwägung, dass man immer noch die Fehlvorstellung hat, wenn ich den Leuten hier nur das Leben schwer mache, dann wird keiner mehr kommen. Und das hat sich schon so oft als falsch erwiesen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es gibt mittlerweile auch einige Aufsätze in der juristischen Literatur oder auch Kommentarliteratur zum Gesetz, wo ziemlich deutlich drin steht, dass der Gesetzgeber hier offensichtlich fiskalpolitische Erwägungen und migrationspolitische Erwägungen vorne rangestellt hat und das, was er offiziell in die Gesetzesbegründung schreibt, das ist nicht die wahre Begründung. Einige Stimmen aus der Literatur, sage ich jetzt mal, sagen auch, das ist schon deshalb nicht glaubhaft, was der Gesetzgeber da macht, weil er ja immer wieder an diese vorübergehend und kurzfristig anknüpft und dabei eben diese Schwankungen zwischen 12 und 48 Monaten hat.
Ja.
Also da muss man sich ja irgendwann mal festlegen, was denn jetzt vorübergehend und kurzzeitig ist.
Ja, immer normalerweise müsste man ja davon ausgehen, wenn die 15 Monate, die es seit 2014 gibt, als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 zustande gekommen sind, dass das noch irgendwie der realistischste Maßstab zumindest in diesem Kontext sein könnte. Aber sei es drum, man ändert ja dann eben auch von 15 auf 18 und keiner weiß eigentlich warum. Hätte auch gleich auf 24 ändern können, hätte auch keiner begründen müssen.
Ja, man wird wieder mutig. Ne? Die Entscheidung ist über 10 Jahre alt und man denkt sich, ach, bis hier hättet noch gut gegangen, also machen wir doch mal weiter.
Gut, aber es gab ja auch, glaube ich, danach noch Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die jetzt sich nicht originär mit dieser Bezugsdauer und Höhe und so weiter auseinandersetzten, aber trotzdem das ja aufgegriffen haben. Oder habe ich das falsch im Kopf?
Ja, so richtig 1:1 nicht. Es gab die Entscheidung zu der sogenannten Zwangsverpartnerung, wo pauschal 10% gekürzt wurden, wenn man als Alleinstehender in einer Sammelunterkunft lebt. Weil unterstellt wurde, dass man mit all den anderen Alleinstehenden synergieeffektmäßig gemeinsam einkaufen und wirtschaften kann. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also liebe Leute, das ist aber doch ein bisschen abenteuerlich. Mhm. Man kann eben nicht pauschal irgendwas kürzen aufgrund irgendwelcher sportlicher Unterstellungen, sondern man muss schon konkret Bedarfssituationen ermitteln, das hat das BVFG ja auch 2012 gesagt. Und das könnte man jetzt hiermit anführen, dass man sagt, diese Verlängerung auf 36 Monate ist eben wieder so eine pauschale Unterstellung. Und diesmal lautet die Unterstellung eben, ja, man kann schon mit 36 Monate lang mit so wenig Leistung auskommen, man braucht ja auch nicht mehr. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich denke, der wichtigste Punkt auch in der Entscheidung von 2012 vom Bundesverfassungsgericht ist, dass eben das Anknüpfen an einen Status schlicht nicht taugt, sondern man kann immer nur an Bedarfssituationen anknüpfen. Und wieder wird an Status angeknüpft, nämlich Dauerasylverfahren. Ja. Das ist ja ein Status. Und auch nur für eine Personengruppe. Und wir haben mittlerweile 8 Nummern oder 9 in der entsprechenden Norm vom Asyl-BLG, wo die Betroffenen aufgelistet werden. Und eine Nummer davon wird als Standard genommen. Also es wird wieder pauschal irgendwas unterstellt, wo das BfRFG schon mehrfach gesagt hat, lieber Gesetzgeber, das taugt nicht als Rechtfertigung. Also man muss dem Gesetzgeber einfach unterstellen, er weiß ganz genau, dass das einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten wird. Aber er kalkuliert damit, dass es einige Jahre dauern wird, bis das vom Bundesverfassungsgericht korrigiert wird. Und diese Jahre hat man dann eben die gewollten Einsparungen erzielt.
Rein theoretisch müsste das ja im Ergebnis oder könnte es mit die kürzeste Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht sein oder werden, die da irgendwann mal zustande kommt. Weil eigentlich müsste das Gericht nur sagen, wir verweisen auf unsere Entscheidung von 2012 und auf den Beschluss der MPK vom 6. November 2023. Gesetz ist, also migrationspolitische Erwägungen dürfen nicht ins Feld geführt werden. Das ist hier passiert, aus die Mausschicht im Schacht, Schluss mit lustig.
Würde ich sehr begrüßen, wenn es mal so eine knackige Entscheidung gäbe. Denn es ist ja auch, etwas polemisch zusammengefasst, ein ziemlich harter Stinkefinger, den der Gesetzgeber dem Bundesverfassungsgericht zeigt.
Ja, mir ist übrigens noch so eine andere kleine Anekdote aufgefallen, weil du jetzt gerade auch nochmal dieses Zwangsverpartnerungsding, also die Leistungskürzung oder die Einsortierung von Alleinstehenden in Unterkünften in die Regelbedarfsstufe 2 erwähnt hast, wo normalerweise eben verheiratete oder verpartnerte Menschen eingeordnet sind. Das Gesetz an sich ist an der Stelle ja bisher noch nicht geändert worden.
Ja.
Das ist auch eine Anekdote, finde ich, die sehr interessant ist, dass man also es nicht mal schafft, diese kleine formelle Korrektur zu machen und das da rauszunehmen, sondern im Grunde, ich weiß nicht, ist glaube ich über Erlasse in allen Bundesländern inzwischen wieder
funktioniert nicht überall.
Zurückgedreht, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, das wird wahrscheinlich nicht überall funktionieren.
Es gibt immer noch Behörden, die sagen, das steht im Gesetz, das wende ich so an.
Ja.
Und den kann man ja nicht mal richtig einen Vorwurf machen. Sie haben ja recht.
Nee, also seit 2 Jahren steht es noch falsch im Gesetz. Nicht? So, ja. So muss man es ja sagen, seit 2 Jahren.
Kriegt der Gesetzgeber nicht hin. Es wäre relativ einfach zu machen,
ja.
Weil er offensichtlich seine Prioritäten woanders sieht. Schön für mich, ne? So ein relativ einfache Verfahren.
Ja, nichtsdestotrotz, also ich meine, das ist deswegen, mir ist es eben neulich mal aufgefallen, dass auch dieser Punkt noch nicht geändert wurde. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass ein Gesetzgeber sich nicht auf Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht dann, dass er die so ernst nicht nimmt, dass er dann wenigstens das Gesetz in diesen schon ausgeurteilten Fragen anpasst. Das ist ja nun kein Aufwand.
Ja, ist natürlich auch ein kleiner Vorwurf, der natürlich nicht von mir, aber von anderer Seite da schon ans Bundesverfassungsgericht gestellt wurde, dass man eben gesagt hat, warum habt ihr denn bitte nicht auch gleich die Grundbedarfe mitgeändert? Weil das Bundesverfassungsgericht hat eben nur für Analogleistungen diese pauschale Kürzung für verfassungswidrig erklärt, aber eben nicht für die Grundbedarfe. Und so richtig verständlich ist das nicht, warum sie das nicht einfach gemacht haben. Und dadurch entstehen jetzt eben diese praktischen Probleme.
Okay, aber das ist jetzt eben, wie gesagt, eine Anekdote am Rande und aus einer anderen Ecke, aber nichtsdestotrotz, vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, wie man mit diesen Urteilen dann auch letztendlich umgeht, nämlich manchmal einfach fast schon ignorierend irgendwie.
Und es hängt ja auch noch eine Entscheidung in der Luft, die eigentlich schon für Anfang letztes Jahr angekündigt war, aber es verzögert sich und verzögert sich beim Bundesverfassungsgericht. Was auch damit zusammenhängt, dass es da personelle Veränderungen gab beim Bundesverfassungsgericht. Und das ist die Frage, ob die Grundbedarfe, also diese abgesenkten Bedarfe, generell verfassungsgemäß sind. Also das betrifft auch wieder die Frage, ob der Gesetzgeber eine ordentliche Bedarfsermittlung gemacht hat oder ob die Grundbedarfe nicht schon mangels dieser Bedarfserhebung verfassungswidrig sind. Das LSG Niedersachsen-Bremen hatte gesagt, das ist verfassungswidrig, hat es deshalb dem BfRFG vorgelegt und wir warten eben alle auf diese Entscheidung. Das könnte man auch ein bisschen als Missachtung des Bundesverfassungsgerichts sehen, dass der Gesetzgeber jetzt vorprescht und diese möglicherweise verfassungswidrige Regelung jetzt noch auf 36 Monate ausweitet und nicht abwartet, bis das BfRFG mal entscheidet. Weil es wird nicht mehr so lange dauern, bis die Entscheidung da ist. Die könnte man wenigstens mal abwarten.
Gut. Ja, also man sieht das ja so, es steht ja auch in der Gesetzesbegründung zwar etwas anders drin, aber nichtsdestotrotz, es gibt die Verbindung zwischen der Gesetzesänderung und der Gesetzesbegründung und der Ministerpräsidentenkonferenz 6.11.23. Und dieser Beschluss geht ja rein auf die sogenannten migrationspolitischen Erwägungen ein und nicht auf irgendwelche anderen leistungsrechtlichen oder wie auch immer
ermittelten Wahlkampf Dinge. In wichtigen Bundesländern nächstes Jahr.
Ja.
Und man läuft immer noch dem Irrglauben hinterher, wenn man eben flüchtlingsfeindliche Politik macht, dass man damit den Rechtsextremisten irgendwelche Stimmen wegnehmen könnte. Hat noch nie funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja diesmal.
Also es ist doch auch seit 2012, seit dem Urteil, nie das passiert, was das Gericht gefordert hat, dass sie gesagt haben, wenn ihr irgendetwas absenken wollt, müsst ihr für diese Gruppe genau ermitteln, warum die eben einen anderen Bedarf haben.
Genau.
Das ist doch aber nie...
bis heute nicht passiert, genau.
So, und auch die grundsätzliche Ausklammerung von bestimmten Leistungspositionen aus dem Hartz-IV-Bürgergeld-Warenkorb, nenne ich jetzt mal, runter beim Asyl-BLG, auch dafür gibt es ja eigentlich keine klassischen Untersuchungen, sondern auch das ist mehr oder minder politisch mal festgelegt
worden. Reine Unterstellung, genau. Gibt es keine empirischen Erkenntnisse, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ist nicht nachvollziehbar.
Und der Ursprung des Gesetzes 93, das sogenannte Asylkompromiss seinerzeit, das war ja eigentlich, da muss man es ja ganz deutlich sagen, man hat ja dieses Gesetz nur deswegen eingeführt, um eben genau zu sagen, nein, Ausländer hier, wir wollen abschränken.
Genau. Das wurde in den Bundestagsdebatten damals wie heute ziemlich offen gesagt. Wir wollen abschrecken, wir wollen Pull-Faktoren abschaffen, deshalb senken wir die Leistung ab.
Ja. Gut, jetzt ist ja für mich immer noch die Frage, also wir laufen jetzt in so eine Situation rein, wo zumindest erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes bestehen. Das sagen ja auch genug Leute. Es ist erstaunlich, dass trotzdem dann eine Regierungskoalition oder auch ein Bundesrat trotzdem sehenden Auges sowas beschließen. Das finde ich schon irgendwie grenzwertig in meinem grundsätzlichen Gefühl zum Thema Gesetzgebung, weil ich eigentlich immer erwarte, es kann irgendwann passieren, dass Gesetze verfassungswidrig sind oder von Gerichten anders ausgelegt werden. Aber ich kann eigentlich nicht von vornherein in ein Gesetz laufen, wo ich weiß, dass das anecken wird.
Aber sollte jedenfalls nicht so sein, ja.
Wann haben wir das denn irgendwann eventuell mal festgestellt? Also das dauert Jahre, ne?
Das dauert, ja. Wir hatten ja 2019 hatten wir diese Änderung mit der Zwangsverpartnerung und dann wurde im November 2022 die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht veröffentlicht. Das war rasant schnell. Und das hat auch nur funktioniert, weil es da eine koordinierte Aktion gab, um Fälle schnell zum Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und sich eben eine Richterin in Düsseldorf gefunden hat, die dann tatsächlich dem BVFG vorgelegt hat.
Ja.
Das ist ja auch immer das Problem. Viele Richter, Richterinnen haben mir gesagt, ja, klar ist das verfassungswidrig. Dafür muss man nicht studiert haben, um das zu sehen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht vorlegen. A, zu viel Arbeit und B, ich will nicht ins Rampenlicht. Und dann steht man natürlich im Rampenlicht, jedenfalls in der Juristenszene, wenn man sowas macht.
Ja.
Das wollen viele nicht. Das ist einfach, das wird dann eben wieder ein Kampf. Man muss wieder sehr viel Energie investieren. Man muss wieder einen Richter oder eine Richterin finden, die den Mumm und die Energie haben, sowas zu machen. Und ob das dann ein Jahr dauert oder 10 oder 20 Jahre, weiß kein Mensch.
Das heißt, du als Anwalt kannst nicht mit irgendeinem Betroffenen im März zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Genau. Ich als Anwalt muss durch die Instanzen. In Berlin-Brandenburg bin ich da mindestens 5 Jahre unterwegs. Und dann könnte ich eine Verfassungsbeschwerde machen, die dann auch im Schnitt wieder 4-5 Jahre liegt. Also ich bräuchte 10 Jahre im Schnitt, um zum Bundesverfassungsgericht zu kommen. Das heißt, schnell geht es nur, wenn ich ein erstinstanzliches Gericht, also ein Sozialgericht, dazu bringe, die Sache direkt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.
Mhm.
Das ist schwierig.
Was ist denn aus der Richterin geworden mit der anderen Entscheidung?
Keine Ahnung, Düsseldorf ist so weit weg. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich meine, man steht im Rampenlicht, aber es kann ja auch positiv sein. Das muss ja nicht zwingend negativ sein, oder?
Ja, natürlich. Nur, ne, die Leute haben ein gutes Gespür dafür und etwas Flüchtlingsfreundliches zu machen, da haben eben viele offenbar das Gespür, das ist der Karriere jetzt nicht so richtig dienlich. Das ist eben auch ein bisschen traurig. Ne? Und politisch gesehen finde ich es auch sehr traurig. Ich habe mich mal ein bisschen damit befasst und dann festgestellt, im Oktober, glaube ich, war es, hatte die CDU-CSU einen Gesetzentwurf eingebracht mit Verlängerung 36 Monate der Wartezeit. Also exakt das, was jetzt kommt. Da hat die Rednerin der SPD und die Rednerin der Grünen mit genau den Argumenten, die wir jetzt hier gebracht haben, das mit Bausch und Bogen abgelehnt. Super Reden, sollte man sich angucken. Um jetzt,
das Gleiche
zwei machen. Monate später zu sagen, ja, jetzt ist es ein Ampelvorschlag, jetzt ist es natürlich total super. Also man findet, wenn man in die Bundestagsredenprotokolle geht, findet man eine Erklärung von einigen grünen Abgeordneten, die dann auch nochmal schön aufzählen, warum das verfassungsrechtlich bedenklich ist. Und dann steht unten der schöne Satz, aber nach Abwägung aller Umstände stimmen wir doch zu. Es gab nicht einen einzigen Grund, den Sie in Ihrer Stellungnahme gebracht haben, der dafür spricht, nur Gründe, die dagegen. Trotzdem schaffen Sie es in der Abwägung dazu zu kommen, dass Sie dafür sind. Das ist halt auch so armselig, dass wir da Abgeordnete sitzen haben, die überhaupt keinen Mumm, keinen Rückgrat haben, gegen ihre eigene Überzeugung stimmen. Damit kann es nichts werden. Und gleichzeitig demonstrieren draußen Hunderttausende von Menschen gegen die Relativierung der Menschenwürde, eben Ansatzpunkt diese Deportationsfantasien.
Ja.
Und anstatt diesen Schwung aufzunehmen als Ampelregierung, sagt man, oh, wir machen ein besseres Rückführungsgesetz. Das finden wir jetzt gerade eine super Idee. Das ist traurig.
Ja, und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, finde ich. Gerade in den letzten 12 Monaten in etwa oder 15, dass wir doch eine erhebliche Diskursverschiebung bei dem ganzen Thema Migration und Asyl erlebt haben. Bis hin zu, das ist vielleicht nicht zwingend immer Ampel, sondern eher Union, aber dort sehr, auch sehr populistische Aussagen und Forderungen, auch faktenfrei zum Teil. Aber egal, also ich will jetzt...
Ja, aber die Ampel hat eben nicht den Arsch in der Hose, solchen faktenfreien Polemiken mal irgendwas Handfestes entgegenzusetzen.
Nee.
Das finde ich so traurig.
Richtig. Und man macht im Grunde jetzt in 2023, 2024 zum Teil Gesetze oder auch, ich sag mal, erstmal rechtliche Handlungen, was Grenzkontrollen und solche Dinge betrifft. Die sind in 2015, 16, 17 alle noch von der AfD gefordert worden, aber zu diesem Zeitpunkt zumindest von allen Ampelpolitikern oder auch Unionspolitikern vehement abgelehnt worden. Und jetzt ist es zum Teil salonfähig geworden. Und dann wundert man sich, dass AfD-Leute oder ich sag mal Rechtsextremisten außerhalb der Partei über ganz andere Dinge inzwischen nachdenken.
Ja.
Na, was sollen sie sonst tun? Ihre normalen Forderungen werden ja alle mehr oder minder umgesetzt inzwischen.
Ja, und eben auch eine nicht unwesentliche Zahl von Leuten, die noch SPD oder Grüne gewählt haben, eben etwas ratlos dastehen und dann am Ende vielleicht gar nicht mehr wählen gehen, weil sie sagen, ja gut, wenn die in die Regierung kommen, machen sie genau das Gegenteil von dem, was sie in der Opposition gesagt haben.
Ein Punkt, der ja auch bei dieser MPK im November beschlossen wurde, und auch diskutiert wird, ist das berühmte Thema Sachleistung statt Geldleistung, respektive Bezahlkarte statt Bargeld auszahlen. Ich weiß nicht, wie der Stand in den einzelnen Bundesländern ist. Ich habe gehört oder gelesen, dass in Thüringen in einigen Gemeinden wohl schon Umsetzungen erfolgt sind. Da ist dann auch wieder sehr populistisch getitelt worden, alle hauen ab mit der Karte. Wenn man sich die Zahlen anguckte, waren das dann 12 Menschen von 750 oder so in dem Dreh, die abgereist sind. Und das waren auch...
Wo auch niemand weiß, warum eigentlich. Also ich wäre mal wirklich gespannt, was da die tatsächlichen Gründe waren.
Und auch nicht wohin.
Ja.
Also, natürlich kann es sein, dass die drei Häuser weitergezogen sind, in Anführungsstrichen, in eine Gemeinde, wo es dieses System noch nicht gibt. Weil sie sich nicht gängeln lassen wollten. Oder
interessanterweise ist das Pilotprojekt im Landkreis Eichsfeld, da wo Höcke seinen Wahlkreis hat. Also das finde ich auch ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt.
Also in Berlin zumindest wird darüber ja noch in irgendeiner Art und Weise diskutiert. Ich kenne den Stand nicht, wie da die im Senat gerungen wird. Ich höre grob raus, die CDU oder Herr Wegner ist mehr dafür, Frau Kisselteppe ist mehr dagegen, gegen diese Bezahlkarte. Aber richtige Pläne kennen wir noch nicht, ne?
Nee, weiß ich auch nichts. Und auch die Pläne, die es gibt, sind aus meiner Sicht noch alle sehr vage. Man weiß noch nicht so richtig, dürfen die Leute dann Geld abheben? Wie viel Geld dürfen sie abheben? Soll das wie eine EC-Karte gelten? Soll das nur in bestimmten Läden gelten? Wie soll man das eigentlich vertraglich regeln mit denen, die mitmachen, ne? Und wir kennen das ja alles. Es gab ja schon ähnliche Systeme in der Vergangenheit und die sind alle krachend gescheitert und waren vor allem sehr teuer für die Kommunen.
Ja.
Die Kommunen jammern rum, sie haben kein Geld, sind aber hier bei einer Idee dabei, die sie sehr viel Geld kosten werden.
Soweit ich es jetzt im Kopf habe, ist doch da jetzt auch nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz die Bundesregierung beauftragt oder das BMI, irgendwie nach einer Lösung zu suchen oder irgendwas vorzuschlagen, was dann bundesweit gelten soll. Das ist, glaube ich, der Punkt und den Vorschlag gibt es noch nicht.
Es gibt wohl schon eine ganze Reihe Punkte. Ich weiß aber jetzt tatsächlich nicht, wer die ausgearbeitet hat. Aber da ist im Prinzip auch nur erkennbar, dass noch nichts erkennbar ist.
Aber eins bleibt doch festzuhalten, weil so meine ich mich jetzt, ich hab das jetzt nicht vorbereitet, aber ich meine mich an den Beschlusspunkt in der MPK so zu erinnern, dass auch mindestens ein Teil der Leistung weiterhin in bar verfügbar sein muss.
Das ist, meine ich, noch in der Diskussion, was die Bezahlkarte angeht.
Aber rechtlich müsste es doch so sein, oder sehe ich das falsch?
Ich würde es auf jeden Fall so sehen. Also wenn man ein System schafft, wo die Leute gar kein Bargeld mehr kriegen, dann haben wir ein Problem mit dem Selbstbestimmungsrecht. Mhm. Ja, wenn ich die Karte natürlich wie Bargeld einsetzen kann, dann wird es schon wieder ein anderer Schnack. Dann ist es aber mit Sicherheit auch regional wieder sehr unterschiedlich. Wenn ich hier in Berlin so eine Karte in die Hand gedrückt kriege und gesagt bekomme, die kannst du benutzen wie eine EC-Karte,
ja,
Hätte ich jetzt nicht so ein Riesenproblem. In Berlin kann ich mittlerweile fast überall mit einer EC-Karte bezahlen. Wenn ich irgendwo eher ländlich bin, brauche ich Cash, sonst kriege ich eben im Laden an der Ecke nichts.
Gut, es gibt natürlich noch die Limitierung, dass manche Läden sagen, erst ab 10 oder 20 Euro Kartenzahlung. Also ja, Da habe ich dann auch ein Problem, ne? Ja. An vielen Stellen.
Genau, das hatten wir bei den Gutscheinen ja auch schon, dass dann die Behörde sozusagen über die Stückelung diskriminieren konnte und wenn sie dann eben nur 50 Euro Stückelung rausgegeben haben, mussten die Leute eben, wenn sie einkaufen gehen, 50 Euro ausgeben, sonst ist der Rest verfallen. Mhm. Und sowas könnte jetzt mit der Bezahlkarte wieder passieren, aber ich mache mir ungerne Gedanken über was es so konkret noch nicht gibt und habe ganz leise im Hinterkopf die Hoffnung, dass das Ding krepiert, bevor es geboren wird. Weil die Macher feststellen werden, es ist einfach viel zu kompliziert und viel zu teuer.
Ja, ich habe die Befürchtung, dass das mit der Bezahlkarte kommen wird, wo ich die gleiche Hoffnung habe mit dem Scheitern und dem Einsehen, dass das ein kompletter Irrweg ist, ist dieses Ruanda-Modell, was ja vom Bundeskanzleramt auch geprüft werden soll. Und wo wir es ja inzwischen auch geschafft haben im Grundsatzprogramm der CDU, auch nicht endgültig beschlossen, aber nichtsdestotrotz, es ist ja schon eine erhebliche Wertigkeit, dass das da so drin steht, dass die im Grunde Asylrecht in Deutschland komplett abschaffen wollen und Asylverfahren nur noch in Ländern außerhalb der EU durchführen wollen. So, also da muss man einfach mal auch schon mal dreimal drüber nachdenken, wie weit wir eigentlich gekommen sind bei dieser Diskussion.
Ja, ja, gut, das ist eine Fantasie, die CDU jetzt auch schon seit über 20 Jahren hat und immer wieder mal aufgeploppt ist. Aber man merkt eben die Diskursverschiebung. Früher waren das halt immer irgendwelche Hinterbänkler,
ja,
die mit dieser Idee gekommen sind und dann sofort wieder in ihr Loch zurückgetrieben wurden. Und jetzt ist es eben die erste Reihe, die damit kommt und alle können sich es plötzlich irgendwie vorstellen.
Ja, die Hinterbänkler sind doch die mit Mallorca als 17. Bundesland gewesen. Auf dem Niveau lief das doch früher mal. Hat sich leider alles geändert. Jetzt sind es eben die Merz und Freis und Spahns dieser Welt, die auf einmal solche Vorschläge machen.
Also was ich noch wichtig finde zu erwähnen, wenn wir über diese Verlängerung 36 Monate sprechen, dass ja mit den Grundleistungen nicht nur die Geldleistungen betroffen sind, sondern auch die Gesundheitsleistungen.
Richtig, ja.
Auf Paragraph 4 dann beschränkt sind und dass es eben diese unschöne Regelung, dass nur akute Erkrankungen behandelt werden dürfen. Das heißt, wenn ich nur in Anführungszeichen eine chronische Erkrankung habe, kann das Sozialamt sagen, nö, kriegst du keine Kostenübernahme dafür. Das ist auch für 18 Monate schon menschenunwürdig aus meiner Sicht. Für 36 Monate ist es absolut indiskutabel.
Da wird ja dann auch irgendwie argumentiert, jedenfalls der Gesetzgeber in der aktuellen Gesetzesbegründung in diese Richtung und sagt, einzelfallbezogene Bedürfnisse und besondere Belange der Leistungsberechtigten in atypischen Sachlagen können während des Grundleistungsbezugs im Übrigen durch die sogenannte Öffnungsklausel des § 6 Asyl-BLG berücksichtigt und aufgefangen werden.
Ja, ja, das ist auch erstaunlich, weil dazu hat das Bundesverfassungsgericht 2012 auch etwas gesagt und hat ganz klar gesagt, diese Öffnungsklausel § 6 ist nicht geeignet, menschenwürdige Bedarfe zu decken, denn es ist eine Ermessensnorm. Man kann einer Behörde doch kein Ermessen einräumen über die Frage, ob jemand menschenwürdig leben soll oder nicht. Wo sind wir denn? Das muss ein klarer, durchsetzbarer Anspruch sein. Mhm. Und mit § 6 lege ich es in die Hand der Behörde. Kannst du machen, musst du aber nicht machen. Und das ist genau das, was wir in der Praxis sehen, gerade bei den Gesundheitsleistungen. Mhm. Da wird wahnsinnig viel abgelehnt. Die paar Leute, die vor Gericht gehen, die setzen ihren Anspruch durch. Die Gerichte sind da sehr problembewusst.
Ja.
Aber die vielen, die Masse, die nicht vor Gericht geht, die bleiben ohne Leistung.
Und das ist halt besonders dramatisch, wenn es nicht um irgendwelche Lappalien geht, sondern um Menschenwürde, Existenzminimum und medizinische Versorgung.
Genau. Und gerade psychische Beeinträchtigungen sind ein Thema bei Geflüchteten. Und wenn ich halt einem Menschen mit einer Traumatisierung und depressiven Symptomen sage, du kriegst nichts für deine Behandlung, für deine Psychotherapie, dann hat der jetzt auch nicht unbedingt als Erster die Energie, zum Anwalt zu gehen, Gerichtsverfahren anzustrengen, sondern der zieht sich zurück und wird noch depressiver.
Man war wenigstens an einer Stelle noch ein bisschen clever und hat gesagt, alle, die jetzt schon über die 18 Monate sind, die fallen nicht wieder zurück sozusagen, sondern die bleiben im Analogbezug SGB 212 und so weiter. Aber was machen wir mit denen, was wäre jetzt dein Rat, die eben dann ab irgendwann März unter diese Neuregelung fallen?
Ja, massiv Widerspruch, Klage erheben und in geeigneten Fällen auch Eilverfahren,
ja,
um die Sache eben so schnell wie möglich zu klären. Denn wenn ich schnell zum Bundesverfassungsgericht kommen will, muss ich eben auch eine Masse an Verfahren produzieren, damit eins dann durchkommt.
Okay. Also wäre es tatsächlich ja, so wie wir es eigentlich seinerzeit zum Beispiel schon bei dem Thema Zwangsverpartnerung immer geraten haben, aber es trotzdem zu wenig passierte, wichtig, dass eben auch die Sozialarbeit in den Unterkünften oder wo auch immer die Menschen eben darauf gezielt aufmerksam macht und auch gezielt an die Hand nimmt.
Genau.
Sehr oft ist es ja so, dass viele erstens gar nicht wissen, dass sie dagegen klagen können, weil sie schon den Bescheid nicht verstanden haben.
Ja.
Das ist ja schon für uns alle ein Problem mit der Nachvollziehbarkeit von Bescheiden. Dann haben sie oftmals noch, wenn sie im Asylverfahren sind, das Problem, dass sie denken, sie würden damit ihre aufenthaltsrechtliche Situation verschlechtern, wenn sie gegen den Staat klagen, der ihnen auf der anderen Seite Schutz gewähren soll.
Genau.
Was natürlich so nicht der Fall ist, aber das sind einfach Vorbehalte, die Menschen oft haben.
Das finde ich dann eben auch wieder aus dem Gesichtspunkt Zugang zum Recht ein echtes Problem, wo es ja auch um den Ruf Deutschlands geht. Die Leute kommen ja auch hierher, auch wenn sich ein Herr Lindner und ein Herr Buschmann und ein Herr Scholz das nicht vorstellen können, weil hier Rechtsstaat existiert, weil Deutschland immer noch einen guten Ruf hat als Rechtsstaat. Und das heißt eben, man hat ungehinderten, effektiven Zugang zum Recht. Wenn Leute aber Angst haben, zum Gericht zu gehen, dann stimmt doch irgendwas nicht. Dann kann ich als Staat das doch nicht noch fördern, sondern dann muss ich doch gucken, woran liegt das und das abbauen.
Ja.
Und hier wird es aber gefördert und oder zumindest dankbar hingenommen.
Es gibt ja noch einen anderen Punkt, der mir noch begegnet ist, dass dieses UN-Komitee zur Konvention gegen Rassismus Deutschland aufgefordert hat, die Ungleichbehandlung im Gesundheitssystem zu beenden.
Genau,
da kennst du dich
ab dem ersten Tag. Und nicht irgendwie für eine Wartezeit.
Ja, fass doch nochmal vielleicht netterweise kurz zusammen, was da der Hintergrund ist, wer das eigentlich ist, beziehungsweise was da genau von Deutschland gefordert oder kritisiert wurde, an Deutschland kritisiert wurde.
Welchen Stand jetzt dieses UN-Komitee genau hat, da bin ich jetzt nicht unbedingt der großartige Völkerrechtler.
Okay.
Aber die haben jedenfalls gesagt, dass die Wartezeit, die jetzt schon existiert, eine nicht zu rechtfertigende Diskriminierung ist, denn Menschen mit Behinderung, Menschen mit Krankheit sind Menschen mit Behinderung und Menschen mit Krankheit. Ich kann nicht nach dem Status differenzieren. Du bist jemand, der kriegt die Behandlung. Du bist jemand mit der exakt gleichen Krankheit. Du kriegst die Behandlung aber nicht. Also ja, man darf bei Krankheit, Behinderung nicht nach dem Status diskriminieren. Mhm. Das ergibt sich nicht nur aus antirassistischen Erwägungen, sondern auch aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Ich meine auch die UN, das UN-Komitee für die Rechte von Menschen mit Behinderung hat Deutschland dafür auch kritisiert. Mhm. Insofern ist das eben eine Frage, wie ernst Deutschland diese völkerrechtlichen Verpflichtungen nimmt. Und die Antwort ist eben leider ein bisschen erschütternd. Nicht so besonders ernst.
Ja. Ja, gut. Interessant, wenn man sich auf der Ebene schon damit beschäftigt wird, aber so ist es halt dann leider. Also, das Entscheidende ist jetzt, wehrt euch dagegen und lasst es gerichtlich am Ende möglichst schnell und möglichst hochrangig überprüfen, dass wir das einfach an die 2012er Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht wieder ranhängen.
Genau. Sozusagen. Ich denke, jeder und jede muss dagegen Widerspruch und Klage erheben und insbesondere Alleinerziehende mit Kindern, vor allem mit Kleinkindern, sollten dann auch Eilverfahren in Anspruch nehmen, denn die sind mehrfach diskriminiert, denn solange sie in Grundleistung sind, kriegen sie nicht den Mehrbedarf für Alleinerziehende.
Ja.
Und okay. Das ist ein erheblicher Einschnitt. Also da geht es dann wirklich in erhebliche Beträge, bis zu 40% weniger kriegt eine alleinerziehende Asyl-BLG-Leistungsempfängerin als eine alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin.
Das ist nochmal interessant.
Wie soll ich das rechtfertigen? Warum ist eine ausländische Alleinerzieherin, hat weniger Bedarfe als eine deutsche Alleinerziehende?
Naja, weil sie nur kurz hier ist, haben wir doch jetzt gelernt.
Ja, ja.
Also jetzt wissen wir nur nicht, was kurz ist.
Ich habe es kurzzeitig vergessen.
Ja, auch 4 Jahre sind ja sehr kurz heutzutage. Oder 3 jetzt dann. Gut, das heißt, klagen könnten die Menschen, also du sagst ja auch schon, die mit den 18 Monaten, oder schon vor den 18er Monaten könnte man eigentlich mit dem Argument klagen und machst du ja auch. Aber spätestens die, die jetzt dann sozusagen im 19. Monat sind und eigentlich nach altem Recht gewechselt hätten, jetzt nach neuem Recht nicht wechseln würden, die könnten auf jeden Fall klagen und sollten es auch tun.
Auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt die 18-Monate-Regelung, aber jeder, der mit dem Thema zu tun hat, weiß, dass viele Leute auch nach 18 Monaten keine Analogleistung kriegen, weil die zuständige Behörde das eben vergisst, die Leistung umzustellen. Mhm. Und wer es merkt und das geltend macht, da wird dann eben gesagt, oh, Entschuldigung, haben wir vergessen, natürlich kriegst du die Nachzahlung. Aber viele merken es eben nicht.
Ja.
Hat Vaterstaat wieder Geld gespart. Also da läuft ja auch ganz viel schief auf der praktischen Ebene. Das ist ja so ein bisschen Wildwest, was da abläuft. Und nur ganz wenig kommt eben leider vor Gericht. Und ich hoffe doch sehr, dass diese krasse Verlängerung bis auf 36 Monate dazu führen wird, dass endlich mal wirklich alle in Widerspruch und Klage gehen. Und auch von den Sozialarbeitenden dafür motiviert werden und nicht zurückgehalten werden.
Ja, also ich hoffe das auch, weil es auch einfach wichtig ist, dass das ja einfach gerichtlich geklärt wird, finde ich. Weil es geht eben hier nicht um Lappalien und einfache Fragen oder jedenfalls Fragen ohne Substanz, sondern es geht um Leistungen und Absicherung des Existenzminimums respektive auch der medizinischen, gesundheitlichen Versorgung von Menschen. Und da sollte man eigentlich schon all das erhalten, was einem auch tatsächlich zusteht. Punkt, Ende. So, also ist es, glaube ich, aus meiner Sicht tatsächlich zwingend und wichtig, da vorzugehen. Wir können uns ja gerne nochmal darüber unterhalten, inwieweit wir nochmal so eine Art Checkliste oder Anleitung, nenne ich es jetzt mal, für Sozialarbeiter vielleicht verfassen, was wo wie zu prüfen ist, um solche Fälle dann auch vor Gericht zu bringen. Aber ich denke, wir sollten alle Möglichkeiten nutzen an der Stelle.
Ja, im Prinzip ist es ja relativ einfach aus meiner Sicht. Im Moment, alle Grundleistungsbescheide sind anzugreifen und alle Analogleistungsbescheide, die nicht den vollen Regelsatz gewähren, sind zumindest mal zu prüfen. Und alle 1a-Bescheide, also Leistungsminderungsbescheide, sind immer, immer, immer anzugreifen.
Das hatten wir beim letzten Mal ja schon als Thema, dass du, glaube ich, auch sagtest, 1a-Kürzungen, die sind eigentlich alle rechtswidrig oder ja, nahezu alle.
Ja.
Das macht der Rechtsstaat Deutschland dann eben auch.
Und die Grundleistungsbescheide sind eben deshalb alle angreifbar, auch schon ab dem ersten Tag, weil wir immer noch auf die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung warten. Und wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, der Grundbedarf ist verfassungswidrig zu niedrig,
ja,
dann werden sehr wahrscheinlich wieder nur die eine Nachzahlung kriegen, die ordentlich Widerspruch und Klage erhoben haben. Alle anderen werden leer ausgehen.
Gut, also das ist das Urteil, was eigentlich schon vor einem Jahr kommen sollte, ne?
Genau.
Von dem du da sprachst. Gut, ich finde es, wie gesagt, vielleicht so als fast abschließende Bemerkung doch erstaunlich, wie lasch und locker sozusagen da auch politisch mit umgegangen wird oder auch tatsächlich in der Verwaltungspraxis, indem man über solche Dinge einfach hinweggeht. Aber das hat mich auch schon vor Jahren bei Hartz-IV-Leistungen immer wieder überrascht, wo klare Rechtsansprüche auf Leistungen einfach verwehrt wurden nach dem Motto, nee, das haben Sie falsch verstanden, das mag es in Hamburg geben, aber in Berlin nicht, oder irgendwelche Aussagen, die da so kamen. Kompletter Blödsinn, aber sei es drum.
Ja, man erlebt so einige Dinge auf diesem Gebiet. Auch eben, dass Leute über Monate ohne Leistung gelassen werden, weil irgendeine Formalie nicht erfüllt ist. Das macht mich wirklich rasend, sowas. So im deutschen Bürokratismus, da fehlt noch ein Kreuz bei Formular X Ausführung 3.
Ja.
Kann ich die Leistung leider noch nicht gewähren. Also wo sind wir denn?
Mein Gott. Das Problem sehen wir ja sehr oft bei neugeborenen Kindern, wo keine Geburtsurkunde ausgestellt wird, sondern nur eine Geburtsbescheinigung. Und dann behauptet wird, mit der Geburtsbescheinigung gäbe es keinen Leistungsanspruch.
Genau, das schreiende Kind ist auf dem Arm der Mama, aber die Behörde sagt, ich weiß nichts von dem Kind.
Ja, genau. So. Oder wir haben jetzt auch so eine schöne Anekdote. Die Aufenthaltstitel für die Ukrainer nach § 24 sind ja jetzt durch eine Verordnung im November, glaube ich, letzten Jahres pauschal alle verlängert worden bis März 2025. Das heißt, kein Ukrainer mit diesem Aufenthaltstitel geht zu irgendeiner Ausländerbehörde und lässt die verlängern, wenn sie denn dann abläuft. Und sie laufen alle im Jahr 2024 definitiv ab, sondern sie laufen formal betrachtet dann mit einer abgelaufenen Aufenthaltserlaubnis durch die Gegend. Und wir haben hier zumindest in Berlin immer noch mit zwei Jobcentern das Problem, dass die sich standhaft weigern, diese Verordnung zur Kenntnis zu nehmen und einfach Leistungen nur bis zum, was weiß ich, März, April 24 verlängern und dann darauf verweisen, dann musst du bitte zur Ausländerbehörde gehen und dir deinen Aufenthaltstitel verlängern lassen, was die Ausländerbehörde wiederum nicht macht, weil sie es weder kann, noch will, noch soll.
Ja, es ist ja auch eben wieder, warum soll man die Ausländerbehörde mit so einem Quatsch belasten, wenn es nicht notwendig ist? Ich habe auch Ende letzten Jahres noch bei Gericht gesessen und die Behörde hat mir erklärt, für Ukrainer gibt es keine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland. Und es gab schon diese Entscheidung, dass es bis 25 verlängert werden soll, pauschal, die Aufenthalte. Da fällt einem ja nichts mehr zu ein. Gott sei Dank hat das Gericht das natürlich anders gesehen. Aber um sowas muss man sich ernsthaft streiten. Das finde ich ja schon erstaunlich genug.
Ja. Ja, das ist erstaunlich, über was man sich manchmal streiten muss.
Und so, gesagt, jetzt brauchen wir noch irgendein positives Schlusswort. Dafür bist du zuständig.
Ich bin zuständig für positive Schlusswörter. Ich weiß es nicht. Das einzig Positive, was ich in diesem Jahr bisher wahrgenommen habe, ist tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft in großen, breiten Bündnissen auf die Straße geht. Das finde ich sehr erstaunlich. Und ich hoffe, dass man das auch länger durchhält und nicht nur jetzt irgendwie mal bis Anfang Februar, sondern wirklich, dass daraus eine längerfristige Bewegung, nenne ich es jetzt mal, wird. Denn tatsächlich haben wir ja irgendwie, also wie gesagt, diese Remigrationsfantasien und eigentlich Nazi-Ideen, die da in Potsdam entwickelt wurden. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig überraschend, dass man da auf rechtsextremistischer Seite so drüber nachdenkt. Ich glaube, die Leute, die sich ein bisschen informiert haben, die werden das auch wissen. Und es ist auch noch keine plausible Argumentation, dass die AfD sagt, bei uns steht das nicht im Parteiprogramm. Aber wir haben ja auch Bundestagsabgeordnete, die von Remigration ohne Ende reden. Und zwar auch nach dem Termin. So, also das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich meine, was mich dabei eben noch so ein bisschen irritiert, sind genau die Dinge, über die wir gerade sprechen. dass wir eben auch eine Diskursverschiebung haben und das Thema Migration aus meiner Wahrnehmung heraus, abgesehen von den real vorhandenen Problemen, auch zusätzlich noch problematisiert und stigmatisiert wird durch die Diskussion der letzten 12 bis 15 Monate. Und das hätte man sich eigentlich anders denken und machen können. Aber trotzdem, dass Hunderttausende auf die Straße gehen, das ist schon gewaltig und gut.
Auf jeden Fall. Da schließe ich mich der Hoffnung an, dass es andauert und dass daraus etwas erwächst, ne, was dann wirklich auch nachhallt und nicht nur vorübergehend verpufft.
Ja.
Wenn ich jetzt schon wieder im Öffentlich-Rechtlichen auch schon wieder so Sachen gehört von Journalisten, ob das denn so gut wäre, dass jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen, ob das die AfD nicht noch zusätzlich provoziert und noch weiter radikalisiert.
Tja.
Also manche Leute begreifen es einfach bis zum Schluss nicht.
Du siehst halt, wie man es macht, ist es halt verkehrt, ja. Wenn man mit Rechtsextremismus umgehen will. Wenn man nichts tut, ist es falsch. Wenn man was tut, ist auch falsch. Also insofern.
Deshalb hoffe ich, dass das wirklich anhält und eben auch bei solchen Leuten, die wirklich allen Ernstes denken, wir müssen nett zu Nazis sein, damit sie nicht so schlimm werden, dass auch die endlich mal begreifen, nee, auch du musst auf die Straße gehen und Farbe bekennen, Haltung zeigen, das ist das, was zählt.
Also ich sag mal so, wer sich mal das Parteiprogramm der AfD insgesamt angeguckt hat, jetzt mal losgelöst von diesen ausländerrechtlichen Fragen, sondern einfach Wirtschaftspolitik, Europapolitik, Sozialpolitik und diese ganzen Dinge, die damit reinspielen, der stellt sich natürlich schon die Frage, wie man so bekloppt sein kann, insbesondere als sogenannter kleiner Mann, ja, in irgendeiner Art und Weise auf diese Partei zu hoffen, dass die einem irgendwas rettet. Im Gegenteil, es wird genau das Gegenteil der Fall sein.
Genau, streicht mir meine Rente, meine Sozialleistung, meine soziale Sicherheit, macht meine Arbeitsbedingungen schlechter. Hauptsache, ihr seid gegen Ausländer. Mhm. Das ist ein AfD-Wähler, wenn man das Parteiprogramm mal ernst nimmt.
Genau, richtig. Und dass Parteiprogramme nicht von Wählern gelesen werden, ist jetzt, glaube ich, auch keine Neuigkeit. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es ganz besonders erschreckend, weil man einfach feststellt, dass die Leute, die darauf reflektieren, jedenfalls soweit man sie irgendwie wahrnimmt in der Öffentlichkeit, offensichtlich die komplette Illusion haben, dass das Gegenteil von dem passiert, was diese Partei sich eigentlich vorgenommen hat.
Ich habe keine Ahnung, was in diesen Köpfen vorgeht. Aber
gut. Also, ich habe auch die kleine Hoffnung, dass sich tatsächlich die demokratischen Parteien inklusive der Union vielleicht mal wieder diskussionsmäßig auf ein Niveau begeben, was eben das Thema Migration, Asyl und so weiter betrifft, dass das Thema auch an dieser Stelle nicht zusätzlich unnötig an den Stellen hochkocht, wo es einfach auch nichts bewirkt. Also wir können jetzt hier uns einen heißen Kopf reden über Abschiebungen. Das löst nicht das Problem mit 1,5 Millionen Menschen, die in den letzten 2 Jahren kamen, und verbessert in keiner Kommune irgendwie die Situation. Ja, also selbst wenn man jetzt die Abschiebezahlen verdreifachen würde, löst das nicht das Problem in Berlin im Ukraine-Ankunftszentrum Tegel oder in Tempelhof? Ja. Okay, also wir gucken streng und aber auf der anderen Seite erwartungsvoll nach vorne und
genau.
Werden vermutlich aber bald wieder ein Thema finden, zu dem wir uns neu unterhalten können, oder?
Ich fürchte auch. Und vielleicht gibt es ja mal was Schönes, ne? Kann ja auch sein.
Ja, gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das weißt du ja.
Das weiß ich ziemlich genau.
Herzlichen Dank.
Danke dir auch.